Also die Verbindung von nicht gierig sein, nicht über die Grenzen gehen, sondern das rechte Maß halten und trotzdem erfolgreich sein. Mhm. Und das ist sicherlich eines, was kann ich total nachvollziehen, was wir mit Weisheit verbinden, nämlich das Richtige tun am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem einer neuen Folge unseres Funke-Podcasts mit der wunderbaren Suse Schumacher, Waldcoachin, Naturtherapeutin, positive Psychologin, Gefährtin und
Tobias Esch.
Okay.
Bestseller-Autor, Arzt und Mediziner, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher. Und unser Podcast, Wofür stehst du morgens auf, hat ja immer die Frage, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ja, also ich habe tatsächlich heute Morgen im Bett gelegen und habe, was ich normalerweise versuche zu vermeiden, aber jetzt oute ich mich, tatsächlich noch im Bett mein Handy herangezogen, weil ich finde, wir leben gerade in einer Welt, die vielen Menschen Sorgen macht, weil so viel da draußen in Unsicherheit ist. Ich oute mich auch hier nochmal. Ich finde das auch gleichzeitig eine unheimlich spannende Zeit. Also ich finde gerade die Welt ist so in Bewegung, dass man schon im Bett, ich zumindest, schon mal checkt, was ist allein in den letzten 6 Stunden über Nacht oder 8 Stunden passiert. Will sagen, ich finde, dass bei allen Herausforderungen wir gerade sehen, dass viel in Bewegung kommt, vieles in Frage gestellt wird, aber das ist eben eine unglaublich große Chance, auf die ich mich auch freue, dass Dinge, die vielleicht auch einfach mal geändert gehörten und auch mal vielleicht verlassen und abgeschafft gehörten, vielleicht tatsächlich auch dann gehen gelassen werden und jetzt mal was Neues entstehen kann.
Mhm. Da docke ich voll an, weil ich in einer sehr großen Krise, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wie es weitergeht und wie meine Zukunft aussieht und so weiter. Da hatte ich dieses Bild von Lucky Luke, der so in den Sonnenuntergang reitet. Ja, das ist immer das letzte Bild im Comic. Und dieses Gefühl von, da ist wieder alles möglich, treibt mich auch, hält mich auch hoffnungsvoll. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich natürlich auch super privilegiert bin. Ja, also mit meiner Bildung, mit meinem Leben und so weiter. Und dass es auch vielen Menschen nicht so geht, die wirklich so am Existenzminimum knapsen und sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen und natürlich dann auch große Sorgen haben. Also wenn ich jetzt einfach nur mal KI in den Raum werfe, was mit KI alles möglich ist und was ich dann vielleicht auch für Berufe irgendwann erübrigen, weil die KI alles kann und so. Ne? Mhm. Also ich bin da so gemischt und ich sehe es auch im Coaching natürlich.
Ja klar, also die Sorgen will ich auch überhaupt nicht relativieren und trotzdem sehen wir ja, dass die Frage, ob ich das, was da kommt, auf mich zukommt, das Leben kommt von vorn.
Ja.
Ja, das Leben kommt von vorn und das Zulassen und Willkommen heißen. John Kabat-Zinn spricht immer davon, the welcome mat, also die Fußbodenmatte, auf der steht Willkommen, die nach draußen tun. Mhm. Das ist etwas, es ist eine Haltung.
Und eine Offenheit auch, das ist auch eine Persönlichkeitseigenschaft.
Und,
ne?
Und ich bin so aufgewachsen, meine Mutter hat bis heute mit ihren fast 92 Jahren, die Türen sind, darf ich das hier sagen, fast immer offen. Und es kommt, den ganzen Tag kommen Leute rein, einfach so, setzen sich hin. Also diese Grundidee zu sagen, mal gucken, wer vorbeischaut heute. Und vielleicht bin ich ja selbst. Also mal gucken, wer mich heute besuchen kommt. Vielleicht komme ich mich heute mal besuchen. Also das ist eine Haltung. Und trotzdem natürlich ist es ein Privileg, das mag sein. Aber die Haltung, finde ich, beginnt erstmal irgendwo im Kopf.
Bei meiner Großmutter auf dem Dorf war das auch tatsächlich so, dass immer die Türen offen standen. Mhm. Und dass da sind wir wieder beim Vertrauen, das, was wir letzte Folge hatten, dass du einfach auch Sachen nehmen kannst, die da rumstehen, weil sie, was weiß ich, viele Eier an dem Tag hatte oder Kartoffeln geerntet hat oder so. Und dann gibst du da deinen Pfennig, sage ich jetzt immer noch, siehst du, aber deine Cent da rein und dass das Geben und Nehmen eben auch so funktioniert, ohne dass da jemand kontrolliert oder so. Ne?
Ja, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den und Euro so nicht wert.
Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, um tatsächlich heute in dieser Folge etwas weiser zu werden, hoffe ich.
Mit S, mit dir. Nicht mit SZ.
Ja, das ist die Frage. Weiß bin ich ja doch.
schon. Naja, ich habe da einen großen Vorsprung. Also.
Und das ist natürlich auch der Buchstabe dieser Folge, nämlich W wie Weisheit. Wer fällt dir spontan ein von, oder wer würdest du sagen, was sind Menschen, die besonders weise sind? Und ich will jetzt nur Namen, ich will jetzt gar keine langen Ausführungen.
Ich weiß nicht, kaum jemand wird den jetzt noch kennen, aber Richard von Weizsäcker fällt mir da ein. Mhm. Ich weiß, es ist ein bisschen oldschool und altbacken und an dem war natürlich auch nicht alles toll, aber so diese Haltung, also Weisheit ist für mich auch ein Stück weit, drückt sich auch in der Haltung aus. Mhm. Und das ist so eine Mischung aus wissend und trotzdem Eleganz, beziehungsweise auch zurückhaltend. Also nicht nach dem Motto, schau mal, wie schlau ich bin. So, und das hat er für mich verkörpert. Ob er jetzt weise war, in dem Sinne, ist ein anderes Thema, aber er hat es für mich verkörpert. Mhm. Bei dir?
Das sage ich gleich, aber ich habe meinen kleinen Sohn gefragt. Ja, ich habe meinen kleinen Sohn gefragt, der jetzt immerhin 20 schon ist und der sagte, Yoda, Gandalf und Albus Dumbledore von Hogwarts. Mhm. Okay, und das finde ich doch spannend, weil da sind keine Frauen dabei, ne? Doch bevor
aber es sind alle, das halten wir mal fest, weil da kommen wir noch drauf, es sind alles ältere Menschen.
Es sind ältere Menschen, genau. Doch bevor wir jetzt über Weisheit sprechen und ob man die irgendwie lernen kann und ob es vielleicht auch zu weise Menschen gibt, also Risiken und Nebenwirkungen, möchte ich jetzt auf unsere Challenge zurückkommen, die wir ja hier schon gemacht haben. Aber kam da noch irgendwas hinterher? Also hast du noch darüber nachgedacht, über Vertrauen?
Ja, habe ich schon und tatsächlich ist das wie so ein Thread jetzt, so ein roter Faden, Stichwort Motorrad. Mhm. Mitunter sitzt ja jemand bei mir hinten drauf auf meinem Motorrad und ich bin immer unglaublich erstaunt, mit welchem Vertrauen, Zutrauen Menschen sich einfach hinten drauf setzen, weil du bist ja total ausgeliefert. Mhm. Ja. Also ich versuche ja natürlich ganz nett und brav und angemessen zu fahren, aber letztendlich braucht das wahnsinnig viel Vertrauen, finde ich, sich bei jemandem hinten aufs Motorrad zu setzen.
Ja.
Allein im Moment, wenn jemand anfährt, du kannst ja einfach, wenn der zu schnell anfährt oder die, fliegst du einfach hin runter, ja. Also diese Idee, sich fallen zu lassen, jemand anderen zu vertrauen, ist wirklich etwas, was wir im Alltag ständig auch immer wieder neu üben müssen. Mhm.
Ich bin mal mit einem Freund von Kiel nach Berlin mit dem Motorrad gefahren, also hinten drauf. Und das war noch zu Zeiten, als die DDR noch bestand. Mhm. Und da war diese Autobahn immer, die hatte diese Schwellen. Da ging es immer so dumm, dumm, dumm. Und da habe ich hinterher auch gedacht, weil da bist du ja auch eine ganze Weile unterwegs von Kiel durch die DDR damals noch.
Die Transit,
dann nach Berlin und so.
Im
Transit, genau. Und in Nauen dann da bei den sowjetischen Soldaten vorbei und so an den Kasernen. Da habe ich hinterher auch gedacht, eigentlich bin ich ganz schön mutig, dass ich das so einfach, weil ich kannte den nicht so gut, mich da einfach auf diese alte, auch übrigens BMW gesetzt habe. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Motorradfreak. Mhm. Okay, aber lass uns zur Weisheit kommen. Ich hatte dich ja gerade nach Menschen gefragt und ich ergänze jetzt Frauen, die ich für weise halte.
Da fällt mir auch sofort jemand
Hildegard
ein, aber erst du.
Von Bingen auf jeden Fall.
Wir haben sie auch beide nicht kennengelernt, aber...
Auch wenn sie schon sehr, sehr lange tot ist, die Äbtissin, und die hat, glaube ich, komponiert und Kräuterwissen und ja, genau. Mhm. Hannah Arendt.
Oh ja.
Und die Margot Friedländer. Auch.
Absolut. Hannah Arendt fällt mir ein. In Amerika, sie ist beerdigt im Bard College in Upstate New York und dort hat sie nämlich gelehrt. Und wenn man heute aber die Leute fragt, dann ist sie kaum bekannt dort drüben in Amerika. Bei uns ist sie eine Größe.
Ja.
Das heißt, wie schnell auch das die Aura auch von Weisheit vielleicht auch verloren geht. Aber ja, und Margot Friedländer natürlich.
Genau, und denen ist ja allen gemeinsam, dass sie ein relativ großes Wissen haben und auch Lebenserfahrung, also über einen Erfahrungsschatz verfügen. Jetzt in dem Falle tatsächlich auch alles eher ältere Personen sind oder Menschen sind. Kluge, ich mag das Wort Ratschlag immer nicht so gerne, weil das hört sich so nach Schlagen an, ja.
Im Englischen gibt es einen schönen Begriff Advisor.
Ja, das ist
besser. Das ist jemand sozusagen Weiser, da steckt auch die Weitsicht drin. Und Ad ist jemand, der sozusagen nochmal etwas hinzufügt. Also eine Erweiterung meiner Sicht, Advisor.
Und genau, und da bist du nämlich bei dem Wohl, für das Wohl der anderen auch. Ne?
Also und ich wollte noch ganz kurz drauf gehen, wir nennen das manchmal mit Spaß der Senior Advisor.
Ja.
Und wenn wir das auf Deutsch sprechen, der Seniore Ratgeber oder Ratgebende, das heißt, heißt, wir haben im Deutschen häufig die Idee, alt, Senior gleich irgendwie war von gestern. Aber wenn man das Senior Advisor spricht, dann sind das genau die Leute, die wir gerade vor Augen hatten, von denen wir was lernen können.
Mhm, genau. Da kommt auch noch so schwierige Situationen zu durchblicken oder dann eben vielleicht auch einen Hinweis zu haben, der jetzt nicht immer mit, der hat überhaupt nichts mit Recht haben zu tun, sondern geht's wirklich um das Wohl des anderen sehen und vielleicht auch hilfreich sein. Also ein großes Empathievermögen oder Einfühlungsvermögen, würde ich fast sagen. Und ja, auch gelassen zu bleiben in widrigen Situationen.
Ja, wir sehen das aus der Forschung, unter anderem Ute Kunzmann hat das mal ganz eindrücklich gezeigt, dass, jetzt sind wir wieder bei den Älteren, vielleicht müssen wir das an irgendeiner Stelle gleich mal aufklären, wieso wir immer bei den Älteren landen. Aber dass ältere Menschen zum Beispiel auf negative Emotionen, gerade auch von Jüngeren, kaum reagieren, aber eben positive Emotionen stark resonant damit sind. Will sagen, es gelingt offensichtlich im Laufe des Lebens, sich weniger oder sich zu emanzipieren von all den negativen Dingen. Das sehen wir auch, wir haben es beim letzten Mal besprochen, oder beim vorletzten Mal, beim Thema Sicherheit, dass wenn man älter wird, braucht man hängt nicht mehr so an dieser Sicherheit. Und diese Fähigkeit, diese Gelassenheit, das alles nicht mehr zu brauchen und zu müssen, sondern sich das Positive zu nehmen und das andere ein Stück weit an sich abprallen zu lassen, das ist auch ein Element von Weisheit.
Jetzt habe ich einen O-Ton von Matthias, weil der so ein bisschen, jeder sagt, du hast eine Idee von Weisheit, ich habe eine Idee, du hast natürlich auch noch deine forschende oder wissenschaftliche, aber ich hätte jetzt gerne mal den O-Ton von Matthias, der nämlich seine Form von Weisheit oder wie er das wahrnimmt mit einem Freund.
Ich habe einen Unternehmerfreund, der ist ein bisschen älter als ich und den... Zu dem habe ich immer aufgeschaut, den fand ich immer weise. Der hat alle Philosophen gelesen gehabt und hatte zwei sehr erfolgreiche Firmen aufgebaut und das fand ich irgendwie cool. Irgendwann war ich nicht mehr ganz sicher, ob ich überhaupt noch so viel arbeiten kann, weil ich irgendwie halt ausgebrannt war. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, sag mal, wie ist das denn bei dir? Da meinte er, hat sein Leben lang noch nicht 40 Stunden pro Woche gearbeitet. Und das fand ich cool, dass jemand zwei Firmen aufbaut mit jeweils 200 Mitarbeitern und sagt, er hat so eine Work-Life-Balance. Das fand ich weise.
Also weise auf jeden Fall für das eigene Leben.
Ja, also was wir hier bei Matthias hören, ist natürlich einerseits die Bewunderung, der Vorbildcharakter dieses älteren Unternehmerfreunds oder wissen wir, ein bisschen älter hat er gesagt, aber was, das heißt die Bewunderung, da hat jemand was geschafft oder geschaffen, aber was ich vor allen Dingen raushöre bei Matthias ist das rechte Maß. Also die Verbindung von nicht gierig sein, nicht über die Grenzen gehen, sondern das rechte Maß halten und trotzdem erfolgreich sein. Mhm. Und das ist sicherlich eines, was kann ich total nachvollziehen, was wir mit Weisheit verbinden, nämlich das Richtige tun am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln. Mhm. Wir nutzen das manchmal in unserer Forschung oder sozusagen als kleine Zusammenfassung ist, die Älteren, die wissen nicht zwingend oder sagen wir jetzt mal an der Stelle, die Weisen wissen zwar nicht immer zwingend, wie sie zu einer bestimmten Entscheidung gekommen sind, aber sie sind schneller, sie kennen die Abkürzungen.
Ja.
Und diese Abkürzung kennen, das ist auch etwas, was wir mit Weisheit verbinden. Dann brauche ich vielleicht nicht 40 Stunden in der Woche zu arbeiten und bin trotzdem schneller fertig mit meinem Zeugs.
Jetzt gibt's die österreichische Psychologin und Weisheitsforscherin Judith Glück. Und die hat Menschen interviewt, die von anderen für weise gehalten werden. Und was ich interessant fand, dass Frauen, mit denen sie gesprochen hat, häufiger geantwortet haben, dass sie dankbar sind für das Leben und für besonders auch für ihre Partnerschaft, die in so, auf Augenhöhe, stattgefunden hat. Und was ich so spannend fand, dass sich da ja eigentlich immer so durchbricht, so die bedingungslose Liebe. Ich akzeptiere dich, wie du bist, in deiner Eigenart, in deiner Eigenheit und kann mit dir eine Beziehung führen. Das fand ich ganz spannend und Judith Glück sagt, Weisheit bedeutet, im Großen und Ganzen so zu leben, wie es für einen wichtig ist und sich auch die schönen Momente selbst zu schaffen. Kannst du da andocken?
Ja, total. Also die schönen Momente selbst zu schaffen, ich würde sogar noch weitergehen, auch aus unserer Forschung heraus, die Schönheit in den Momenten zu sehen. Also noch gar nicht mal zwingend immer zu schaffen, sondern die Dinge, wie sie sind, zu sehen und da drin das Schöne finden. Oder
und dafür dankbar zu sein.
Das Berührende, das Echte, das Authentische und dafür dankbar zu sein. Und ich bin selber Teil eines Projektes, das Metis-Projekt, zeigen wir auch in den Shownotes, an der ETH, an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich. Da geht es um Weisheitstraditionen in verschiedenen Kulturen, von China bis Brasilien, von Afrika bis Nordeuropa, auch in verschiedenen Religionen. Und was ist sozusagen das Gemeinsame? Und dieses die Idee der, ich sag's jetzt mal, radikalen Akzeptanz, gut, radikal ist jetzt schon fast wertend, aber diese Offenheit zu den Dingen, wie sie sind und da drin das Schöne finden, das scheint ein Urelement zu sein, was neben dem Streben nach Wachstum und dem Lernen und dem sich entwickeln und dem Streben, wenn man so will, nach Sicherheit, ist dieses Dritte, das Verbinden mit dem Moment, etwas, was offensichtlich jemand älter wird, immer besser gelingt.
Wie unterscheiden sich denn Weise von klugen Menschen? Also geht Weisheit über Klugheit hinaus?
Ja, also durchaus auch da wieder, würde ich sagen, eine andere Arbeit, die wir auch gemacht haben, wie wir zum Beispiel, Stichwort Judith Glück, also wie wir das Glück über die Lebenszeit sich entwickeln haben sehen und beobachtet haben. Und wir sehen, dass bei älteren Menschen nicht nur die Zufriedenheit höher ist, haben wir auch schon an dieser Stelle besprochen, sondern dieses Zutrauen, dass alles, was ich brauche, um zufrieden zu sein, ist da ist in mir. Also Weisheit, wir nennen das auch manchmal kristalline Intelligenz, ist sozusagen die Essenz, dass alles, was ich brauche in dieser Welt, ist eigentlich schon da. Und zwar jetzt nicht, um zu überleben und um die Welt zu retten und so weiter. Also das ist eher im metaphysischen Sinne, um zum Beispiel zufrieden zu sein. All das ist schon da. Das sehen wir gerade auch bei den Älteren. Klugheit ist sicherlich etwas schärfer, etwas rationaler, in dem Sinne, dass ich auch quasi herleiten kann, wie ich zu einer bestimmten Lösung komme, dass ich rational eine kluge Entscheidung treffe. Das ist sicherlich etwas, was wir auch in der mittleren Lebensphase häufiger auch erwarten würden oder wollen würden, dass man kluge Entscheidungen trifft, die ich auch messen kann, wo ich auch genau den Weg beschreiben kann. Weisheit ist quasi dann schon der nächste Schritt, in den, wenn man so will, physischen Raum. Ich muss da nicht mal erklären bei der Weisheit, sondern es ist quasi ein inneres Wissen, eine Intuition, die heranwächst. Bei der Klugheit spielt auch Wahrheit eine Rolle. Also man könnte sagen, von der Wahrheit zur Weisheit.
Jetzt höre ich, oder habe ich jetzt gerade eben noch gedacht, okay, wir haben ja auch noch die Intelligenz. Und das bedeutet ja auch, ich kann reflektieren, ich kann mich auch selber reflektieren. Das ist ja auch einer der 5 Faktoren, die Judith Glück in ihrer Forschung gefunden hat für Weisheit oder für weise Menschen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt intelligenter bin als der Durchschnitt? Kann es dann sein, dass ich im Laufe des Lebens auch weiser werde?
Oder ist das also wir, das ist jetzt wieder natürlich sehr subjektiv, weil ich natürlich auch nur einen Ausschnitt von der Forschung angucke. Aber es sieht so aus, dass für Weisheit nicht zwingend Intelligenz notwendig ist. Man könnte im Prinzip wie bei einem Prozessor beginnen. Also Intelligenz, da habe ich einen gut funktionierenden Prozessor. Ich bin schnell in der Lage, Informationen zu verarbeiten, vielleicht auch Dinge zu sehen, Muster zu erkennen. Das Hirn liebt Muster erkennen. Und je schneller ich das machen kann, je höher frequent der Prozessor funktioniert und getaktet ist, das wäre vielleicht sowas wie Intelligenz. Das Anwenden dieser Fähigkeit ist Klugheit. Also durchaus auch abwägen zwischen dem Verstand und der Vernunft. Auch im Hirn sind das unterschiedliche Areale. Für den Verstand der dorsolaterale präfrontale Kortex, also das, wenn man so will, das Arbeitsgedächtnis, der Verstand und dann zum Beispiel der orbitofrontale Kortex, die Moral, das soziale Gewissen. Also das Abwägen zwischen dem, was ich intelligenterweise kann und dem, was ich tue. Das wäre dann Klugheit oder oder vielleicht auch Vernunft. Mhm. Und das oft gemacht zu haben und zu einer Art innerem Wissen zu entwickeln, was dann Weisheit wird, das ist dann eben genau diese spätere Stufe. Insofern kann man vielleicht diese Aneinanderreihung machen. Für dieses Spätere jedoch brauche ich nicht zwingend die Intelligenz als Voraussetzung. Ganz im Gegenteil, wir sehen durchaus Menschen auch, die zum Beispiel dement sind oder eine milde kognitive Einschränkungen haben, die durchaus im Sinne der Weisheit, also nicht der fluiden Intelligenz, also der Intelligenz, die prozessiert, die reflektiert, sondern der kristallinen Intelligenz, also das sozusagen das Wissen, was aus mir heraus intuitiv geboren wird, das haben durchaus Menschen, die dement sind, mitunter noch, obwohl sie auf der Intelligenzebene deutliche Einschränkungen haben.
Ja, und es gibt auch ein ganz neues Buch. Wir hatten die Autorin im Mutmach-Podcast, nämlich Miriam Stein. Die hat ein Buch über weise Frauen geschrieben und die sagt eben auch, Weisheit ist jetzt nicht nur Wissen. Ja, also ich reduziere jetzt gnadenlos und greife das jetzt nicht alles auf, was du gerade gesagt hast, sondern weise Frauen im Sinne, dass es gibt ja so diese Großmüttertheorie, ne? Also warum hören Frauen oder kommen Frauen in die Wechseljahre und werden dann danach, auch weil die Hormone sich verändern, viel zielgerichteter und so weiter und sind natürlich ganz, ganz wichtig für die Versorgung ihrer Enkel, ja, aber geben eben auch Traditionen, Wissen weiter, vom Kräuterwissen über, ne, also in Korea sagt sie hat koreanische Wurzeln, geht's immer darum, du hast irgendwas, du bist krank, dann mach mal dies oder mach mal jenes, und das wird eben vermittelt über die Frauen. Und was natürlich auch heißt, Verbundenheit, ja.
Genau, nicht nur das, sondern auch Verbundenheit über die Generationen.
Genau.
Auch, ich nutze manchmal das Bild des Staffelstabträgers. Also während die mittlere Generation auf dem Feld ist und Burnout hat oder sonst was und die Junge noch nicht weiß, muss es jemand geben, der eben das Wissen, wenn man so will, jetzt an der Stelle auch vielleicht das Transzendente, das Kristalline, das den Schatz einer Gesellschaft eben auch trägt und weitergibt. Mhm. Und diese Person muss sozusagen präsent sein. Wie bei Omas Hausmitteln gilt das für ganz viele Aspekte. Deswegen muss diese Person möglichst alt werden. Könnte ein Grund sein, warum Frauen biologisch älter werden als Männer. Mhm. Und sie muss sozusagen den Kit, den Klebstoff der Gesellschaft und der Familie darstellen. Was du aus Korea beschrieben hast, finden wir in fast allen Völkern der Welt, zum Beispiel bei den Navajo, dem Volk der Navajo in Amerika, da ist die Großmutter die den Segen für alle wichtigen Entscheidungen der Familie geben muss. Ja. Ohne den Segen der Großmutter darf da im Prinzip nichts passieren.
Nee, genau. Und bei den Mapuche ist es so, dass die Heilerinnen oder die Schamaninnen, die dann eine Einweihung kriegen, Frauen sein müssen, weil nur Frauen können gebären, nur Frauen können Leben weitergeben und so weiter. Also das,
Gaia,
das gibt
die,
es auch.
Die Erde, ja, Gaia, ja, ist genau. Auch eine Frau.
Ja, ja.
Wobei ich jetzt als Mann natürlich das zumindest erwähnt haben möchte, dass das kein ausschließliches ist, sondern ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein weibliches Prinzip, so könnte man zwar sagen, aber so wie in Männern weibliche Anteile sind und in Frauen männliche in unterschiedlichen Graden, aber grundsätzlich ist das eher ein Prinzip, als dass es zwingend jetzt Frau und Mann sein muss.
Absolut, absolut. Und es gibt natürlich auch männliche Schamanen, die aber dann sich ähnlich kleiden tatsächlich, also zumindest bei den Mapuche, die in Chile leben, wie die Frauen.
Also ja, so, ne? Genau. Also denken wir an Manitou oder den Medizinmann, vielleicht ein bisschen klischeehaft, den Dorfältesten oder die Dorfälteste, da verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen Mann und Frau. Ja.
Sind denn weise Menschen glücklicher?
Das ist eine super Frage. Ich würde jetzt mal ganz pauschal sagen, ja. Wir sehen das nochmal auch in unseren Studien, die eben Menschen über die Lebenszeit begleiten und gucken, zu welchen Altern sind die Menschen am zufriedensten, am glücklichsten. Dass erstaunlicherweise eben die Älteren, die Zufriedenen und die Zufriedensten sind. Und wir reden wirklich von hohem Alter. Ja. Noch bei den 100-Jährigen sind es fast 90%, je nach Studie 80-90%, die zufrieden sind. Also die einfache Gleichung ist älter gleich zufriedener / glücklicher. Und wenn wir jetzt da noch mitgehen, dass die Älteren eher die Weisen sind was wir hier schon gerade ja, beleuchtet haben, dann geht diese Gleichung auf.
Ja, okay. Judith Glück sagt aber auch, das fand ich auch sehr spannend, dass Kinder im Alter von 3 bis 5 weise sind. Und da kann ich sogar mitgehen, weil die haben manchmal Aussagen oder kriegen Sachen mit, weil und da kommen wir auch gleich drauf, wie sie dazu kommt, das zu sagen. Und bei Teenagern ist das so ähnlich, sagt sie, was ich ganz spannend finde. Ne? Also wobei ja, sie, jetzt, und jetzt kommt sie nämlich eben dazu, dass sie ein so 5 Schlüsselkompetenzen der Weisheit gefunden hat. Und dazu gehört Offenheit für neue Erfahrungen, was kleine Kinder ja in dem Alter auf jeden Fall sind. Vielleicht ein guter Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das ist bei Kindern, finde ich, eher schwierig, aber die sind halt sehr in ihrem Gefühl drin. Einfühlungsvermögen, kritisches oder selbstreflektierendes, also reflektieren über mich und mich auch immer wieder in Frage zu stellen. Und die Überwindung von Kontrollillusionen. Also das heißt, das Einschätzen von Möglichkeiten und Grenzen. Und sie sagt, schwere Lebenserfahrungen, also Krisen, eben wenn die im posttraumatischen Wachstum verarbeitet werden. Das heißt, ich mir sage, wofür war es jetzt gut, dass ich diese Krise hatte und die positiven Dinge auch sehen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weise werde, größer. So, und was ich jetzt trotzdem gerne machen würde, weil die Zeit auch so rennt, Risiken und Nebenwirkungen.
Ich würde trotzdem gerne noch einen Aspekt möchte ich gerne trotzdem noch ansprechen, weil die Verbindung, die du jetzt gerade aufgemacht hast zwischen den weisen Kleinkindern und Kindern, sage ich mal, und den Eigenschaften, die du beschrieben hast, von denen einige auf die Kinder und Jugendliche zutreffen, andere deutlich mehr auf die Älteren, erzeugt ja, wenn man zuhört, hoffentlich möglicherweise bei den Hörenden das Bild, dass es da eine Verbindung gibt zwischen den Kindern und den Großeltern oder sagen wir zwischen den Eltern und den Großeltern. Und genau das sehen wir eben auch. Wir machen ja beispielsweise auch Forschung mit Menschen, die nach schweren Lebensereignissen beispielsweise im Rollstuhl sitzen und sehen eben, wie plötzlich krisenhaftes Erleben zu so einem Wachstum führt. Mhm. Und das, was wir Weisheit nennen, durchaus Elemente hat, die wir bei kleinen Kindern sehen oder Jugendlichen und Älteren. Und deswegen könnte man fast sagen, bildhaft gesprochen, dass die ganz Jungen und die Alten quasi die Brückenpfeiler sind, auf dem so eine Gesellschaft letztendlich sich aufspannt, während die Mittelalten, die Leute, die arbeiten und unvernünftige Entscheidungen treffen oder oftmals, sage ich mal, durch den Alltag absorbiert, gestresst, Dinge tun, wo die Jugendlichen sagen, boah, davon will ich aber nicht. Und die Älteren sagen, naja, werd du mal weise, ja. Mhm. Das heißt, spannend ist, Weisheit eher im Alter, aber nicht nur. Und über die Weisheit entsteht vielleicht eine unsichtbare, heilige Verbindung, könnte man fast sagen, zwischen den Enkelkindern und den Großeltern.
Mhm. Gibt es denn sowas wie, ich bin zu weise? Also bin ich dann erleuchtet und schwebe so, weiß ich nicht, 3 Meter über den Teppich? Also welche Risiken könnte Weisheit haben?
Also wenn Weisheit ein Label wird oder wenn man sich selbst verliebt in sein ach so weise sein oder dieses ich habe hier alles verstanden, ich habe hier alles gecheckt, ich bin fertig, ja genau, also auch diese Illusion von erleuchtet sein und sonst was, das ist, also ich will das jetzt gar nicht lächerlich machen, aber wenn jemand von sich das behauptet und sozusagen also jemand, der wirklich erleuchtet ist, wird wahrscheinlich von sich nicht sagen, dass er oder sie oder jedem ins Gesicht sagen, dass er oder sie erleuchtet ist, weil
oder
das eine
weise,
Frage
ja
oder weise, weil das eine Frage der Tat ist, also der Umsetzung und nicht des Labels. Also Weisheit zu labeln ist wahrscheinlich schwierig, weil das macht einen auch unantastbar. Das macht einen quasi allwissend und damit auch entrückt. Und das würde ich schon denken, ein Risiko und eine Nebenwirkung von Weisheit könnte sein, dass man zu so einer Art Orakel wird, dass man sich selber auch vielleicht sonnt und narzisstisch gut fühlt.
Ja, und nicht mehr reflektiert. Ne?
Oder projiziert wird auf einen, dass man so eine Orakelfunktion hat. Da fällt mir ein, der von vielen Menschen natürlich geschätzte Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler, der noch mit 90 rauchend als einziger, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rauchen oder überhaupt im Fernsehen rauchen durfte, noch in alle möglichen Talkshows geladen wurde, um zu jedem und allen seine weisen Meinungen kundzutun. Und die kam wirklich manchmal da so daher, von wegen, keine Ahnung, wie ich da jetzt hingekommen bin, ich sag jetzt mal was. Und das hatte diesen Nimbus von, nimm dies, du Unwissender. Und da fühlte ich mich manchmal schon, ich weiß, ich sag jetzt was ganz Böses, weil alle Helmut Schmidt vergöttern. Aber ich hatte manchmal schon das Gefühl, gerade so am Ende, da ist auch ein ganz schön viel Arroganz,
Selbstgefälligkeit
und Arroganz dabei, nach dem Motto, ja, mag ja sein und ich schenke dir das, aber heißt das jetzt, dass alle anderen plötzlich Unrecht haben?
Wir hatten ja bei den Ressourcen oder Stärken, und das wäre jetzt wieder positive Psychologie, wo die Weisheit tatsächlich auch auftaucht, und da wäre jetzt eine Überbeanspruchung, wäre Anmaßung als ein Wort, ne? Und das trifft es vielleicht auch ganz gut. Und dann fängst du nämlich nicht mehr an. Das hat sowas von Gurutum. Ja?
Das ist eine ganz feine Grenze zwischen dem, die Großmutter gibt den Segen, weil sie die Tradition trägt und praktisch das Korrektiv ist. Mhm. Das ist in vielen Gesellschaften gut. Und dann kommt aber plötzlich die Anmaßung, dass das ist das letzte Wort. Er oder sie hat das letzte Wort. Das erstarrt natürlich auch und erstickt auch Innovation vielleicht und auch Widerspruch. Ja. Also dazwischen auch einen gesunden Ausgleich zu finden, das ist dann genau die Generativität. Das ist genau die Brücke zwischen den Generationen, dass die Dinge miteinander verwoben werden und nicht plötzlich wir von nur noch weisen Männern und Frauen regiert werden.
Weißen Männern, oh Gott, oh Gott. Weißen alten Männern. Okay, lass uns mal gucken, kann man denn Weisheit trainieren? Weil was ja auch ein Teil von Training wäre, wäre mit dem Meditieren anzufangen, oder? Also in dem Moment, wo ich immer besser mich selber spüren kann, also meine Gefühle wahrnehme und gleichzeitig mich nicht mehr mit ihnen identifiziere, also mich besser regulieren kann, sagt man ja im Buddhismus, das führt zu Weitblick und Empathie.
Und Empathie heißt eben auch Verbundenheit, weg von dem Ego, weg von dem Überhöhten, hin zu einem Wir und zu einer Klugheit oder jetzt sagen wir Weisheit, die daraus geboren wird, Wir-Entscheidung gegenüber Ich-Entscheidung zu treffen. Ja, also es ist fast ein bisschen simpel, was ich jetzt sagen werde, weil wir das schon auch x-mal gesagt haben, wenn man denkt, really, fällt euch nichts Neues ein. Aber es ist tatsächlich so, wir haben gerade eine große Studie, viele Daten analysiert zum Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Verbundenheit. Und es ist so...
Habe ich mitgemacht, ganz brav.
Es ist so einfach, ich meine, die Daten sind ganz frisch sozusagen, insofern so jetzt... aber so viel kann ich schon mal sagen. Wahnsinn. Wirklich irre, was... Die Achtsamkeitspraxis, von der wir hier schon lange sprechen, wo wir selber in anderen Studien gezeigt haben, so toll ist sie auch nicht und sie wird oft überhöht und Leute, das ist kein Wundermittel und wenn ihr gerne Musik hört oder Sport macht, macht das. Niemand, bla bla bla. Und jetzt plötzlich Verbundenheit und Empathie und siehe da, das ist extrem wirksam, um das Gefühl für das Wir zu entwickeln. Also ich will nur so viel sagen, ja, Achtsamkeit, Meditation hilft schon auch für dieses Gefühl von in der Welt einen Sitz haben, in sich selbst einen Sitz haben und mit der Welt, auch mit etwas Höherem und den Menschen um uns herum und den Generationen verbunden sein. Und das ist vielleicht dann der Kern der Weisheit, das Gefühl, dass ich auf diese Ressource, auf diesen Resonanzraum zurückgreifen kann.
Eigentlich brauchen wir jetzt gar keine Challenge mehr, ne? Weil das wäre ja eine, oder?
Ja, aber ich hätte schon noch eine Idee.
Ja, dann sag mal.
Und zwar, wir haben jetzt doch viel auch über die Älteren gesprochen und wir haben auch gesagt, es müssen nicht die super intelligenten Älteren sein, die immer super klug, das genau richtige Wort, das richtige Zitat, das richtige Gedicht und man selber sich so klein fühlt, weil man so weiß, oh, ehrlich, hätte ich jetzt nicht gewusst. Nein, Ältere auch, sag mal, einfach als Ressource zu nehmen für Erfahrung.
Ja.
Und die Challenge könnte sein, doch mal vielleicht Nachbarn in der eigenen Familie, Opa, Oma, Großeltern, Urgroßeltern, Kolleginnen, irgendjemand zu nehmen, der älter ist als man selbst und mal einfach fragen, Gibt es irgendwas, was sie gelernt haben, was sie als Vermächtnis mir sagen können? Also das Gespräch bewusst mit jemandem suchen, vielleicht auch einem nicht bekannten älteren Menschen auf der Straße beim Supermarkt, um zu gucken, was könnte der mir erzählen, damit auch unsere Perspektive auf die Älteren nicht immer nur als will man nicht haben, ist ganz furchtbar,
zu alt,
ja, und riecht
bald,
nicht gut,
ja,
und so,
ja, ja.
sondern oh, da ist ein Schatz.
Ja.
Und der ist nicht daran gebunden, dass jemand brillant, scharf denkt, sondern das ist dahinter. Die Falten im Gesicht, mhm, als Landkarte eines gelebten
als
Lebens.
Als Lebenserfahrung,
ja,
genau. Ja, super. Ich werde jetzt meine Idee nicht mehr sagen.
Oh.
Nein, man kann ja auch meditieren, wenn man möchte. Und damit würde ich sagen, sind wir heute durch mit dieser Folge Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Und nächstes Mal geht es um X. Und jetzt wird es ein bisschen knirschig.
Ja, wieso? Wir wollen über die Generation X, Y, Z sprechen. Also über, ich sag mal, das Miteinander Auskommen der Generation und was da für Ideen und Bilder existieren.
Und natürlich freuen wir uns wieder, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt uns auch zu alten Folgen schreiben, ein Like hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen, diese Folge teilen und vielleicht auch die anderen anhören oder den Podcast abonnieren. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet und dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, bleibt uns gewogen.
Offen
und euch auch.
Wir hören uns.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation: Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption: Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion: Caroline Enders, Christian Servas, Michael Rose und Jörg Krauthöfer.
Ein Podcast von Funke.